SRF 2 Kultur.
Heute, vor genau 30 Jahren, tönte es aus dem Radio plötzlich so.
Hier ist das neue Berner Lokalradio, Radio Extra BM.
Ja, da wären wir also Radio 24 in der ersten Direktsendung, der ersten offiziellen Sendung.
Good day, sunshine.
Morgen, Kaffee.
Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Am Mikrofon.
Good day, sunshine.
Barbara Koch.
Radio Extra.
Wir haben es den Blauschen. Ich hoffe, dass die Leute, die heisen, ebenso Freude an Radio 24.
Einen schönen guten Morgen miteinander. Endlich ist es so weit. Es ist nicht etwa ein Witz. Nein, Sie hören Radio Raurach. Heute am 1. November. Das erste Mal live.
Radio Zürichsee.
Grüezi miteinander. Es freut uns, Sie auf unserer Welle können zu begrüßen. UKW 103,5.
Applaus und leichte Rückkoppelung hier im Leuen, wo wir unser Eröffnungsfest haben. Grüße euch miteinander heim und allen zusammen hier in der Beiz.
Wir haben uns alle auf diesen Tag gefreut, sind aber auch ein bisschen gespannt, wie die ganze Sache wird laufen.
Sorry.
Aber jetzt sind wir da und wir werden sie rund um die Uhr unterhalten.
Am 1. November 1983 gingen die ersten privaten Radios der Schweiz auf Sendung. Basilisk, Radio Extra Bern, Raurach, Sunshine, Radio Z, Zürichsee und Radio 24. Begonnen aber hatte diese Geschichte schon 1989 in Italien. Vom Pizzo Gropera aus sendete Roger Schawinski sein Radio 24 in die Schweiz. Das hatte dann eben ein Umdenken zur Folge bei den Schweizer Behörden und in der Radiolandschaft überhaupt. In diesem Zusammenhang ging gleichzeitig mit dem neuen Privatradio auch DRS3 auf Sendung. Und als DRS3 16 war, also ein Teenager, wurde Walter Rürk auch dessen Chef. Er übernahm die Radiodirektion. 10 Jahre hat er dieses Amt ausgeübt. In seiner Amtszeit wurden Virus und DRS4 konzipiert und an den Start gebracht. Und zum 30-jährigen Jubiläum der Schweizer Privatradios hat er ein Buch herausgegeben. Er ist also genau der Richtige für ein Gespräch über die Entwicklung der Radiolandschaft der letzten 30 Jahre in der Schweiz. Walter Rürk, was war für Sie anders? Was hat Sie überrascht, als Sie zum ersten Mal so richtig diese Privatradios wahrgenommen haben?
Das war ein unglaublicher Stilbruch, wenn man so will. Ich meine, dieses Generalistenprogramm, an das wir uns gewöhnt hatten, das Radio Beromünster, respektive das erste Programm von DRS, das hat sehr viele Leute an sich verärgert, obwohl es viele Leute erreichen wollte. Das ging einfach nicht. Und plötzlich klang mit diesen neuen Radios, klang es ganz anders. Das ganze Medium hatte sich etwas verändert, war plötzlich modern geworden und klang so, wie man eben wollte. Hörte man zu der Zeit, man hörte Europa und so weiter. Und all diese Hörer, die eigentlich vom SRG-Sender weggingen, die konnte man jetzt an sich, konnte man die wieder zurückgewinnen in diesen Lokalradios.
Wie haben Sie 1983 oder in diesen Jahren Radio 24 eingeschätzt? Sie haben ja in Ihrem Buch das erste Interview sinnigerweise Roger Schawinski gewidmet. Wie war das damals? Wie haben Sie dem das zugetraut, dass da so viel bewegt wird?
Absolut, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wie das die Leute bewegt hat, diese Frage Lokalradios, ja oder nein oder welche und so weiter. Und dann muss man auch sehen, dass gerade Radio 24 in seiner Anfangszeit natürlich auch journalistisch etwas geleistet hat, was dann die Redaktorinnen und Redaktoren von Radio DRS etwas ins Schwitzen gebracht hat. Das war sehr gut, das hat Anstöße gegeben und die Radioszene enorm belebt. Sie ist auch viel journalistischer geworden.
Das war ja auch ein Radio, das der Blausch ist. Das war ja auch eins der Schlagworte dieser Zeit. Was glauben Sie, Walter Rürk, was hat es ausgemacht? Warum haben die Leute in dieser Zeit so förmlich nach diesen Formen auch gegiert?
Sie haben einfach die Musik nie bekommen, die sie eigentlich haben wollten. Das waren vor allem die jungen Leute, die sich nicht richtig behandelt fühlten vom sogenannten Landessender. Und ich glaube, Musik zu der Zeit und auch heute noch ist natürlich ein enorm wichtiges Unterhaltungsmedium für jüngere Leute und man darf das nicht unterschätzen, auch wenn man den Lokalradios heute oft vorwirft, sie würden eigentlich primär nur Musik spielen. Das ist offensichtlich auch von sehr vielen Leuten genauso gewollt.
Was würden Sie denn für eine Rolle zugestehen heute in der heutigen Radiolandschaft, den privaten Sendern?
Ich glaube, der Sender kann ein bisschen wählen. Es gibt Leute, die betreiben einen Sender mit sehr viel Lokalinformation, die wirklich eine Art Dorfbrunnenersatz geworden sind. Und das ist vor allem zum Beispiel im Wallis ist das absolut der Fall, auch im Tessin. Und dann gibt es natürlich Sender, die in den Agglomerationen der großen Städte senden. Die sind dann viel eher einfach auf Unterhaltung aus. Und dann gibt es Radio 1 in Zürich, das etwas anspruchsvoller ist. Es gibt wirklich eine Vielfalt, obwohl man immer von Mainstream spricht. Aber es gibt auch eine gewisse Vielfalt, die sich sogar in letzter Zeit gar nicht so schlecht gemacht hat.
Und zum Schluss, Walter Rück, bei welchen Gelegenheiten hören Sie im Jahr 2013 private Sender?
Ich zappe halt einfach so ein bisschen durch. Und wenn ich bei der richtigen Musik bin, dann bleibe ich hängen. Aber ich höre mir auch die Sender hier in Bern an. Das ist ganz interessant, weil die Radiolandschaft sich ständig verändert. Da kommen neue Konzepte, neue Eigentümer und plötzlich klingt es wieder anders. Das verfolge ich etwas.
Walter Rück, während 10 Jahren von 1999 bis 2009 war er Radiodirektor, heute unter anderem Dozent an der Uni Basel. Er ist Mitherausgeber eines Buches zu 30 Jahren Lokalradio in der Schweiz. Es trägt den Titel On Air und ist im Christoph Merian Verlag erschienen.
SRF 2 Kultur nun mit Remo Vitelli und den Kulturnachrichten. Zeitung lesen im Internet und dafür bezahlen. Es funktioniert offenbar doch. Die New York Times hat mehr und mehr Online-Abonnenten. Das wirkt sich nun aus auf den Umsatz des Traditionsblatts. Vor gut 2 Jahren hat die New York Times ein Bezahlsystem eingeführt. Wer oft auf ihre Website geht, wird aufgefordert, ein Abo abzuschließen. Die Nachrichten der Startseite bleiben trotzdem kostenfrei zugänglich. Bei Zeitungen in aller Welt ist umstritten, wie man im Internet Geld verdienen kann, ob Leser auch im Internet bereit sind, für eine Zeitung zu bezahlen. Ein Architekturpreis für ein Schiff. Den Schweizer Architekturpreis ARC Award gibt es dieses Jahr unter anderem für die Energiezentrale Forsthaus in Bern. Die sieht aus wie ein riesiges Frachtschiff von 310 Meter Länge. Die Graber Pulver Architekten erhielten gestern einen Preis für den besten Neubau des Jahres. Der Schweizer Architekturpreis ARC Award wurde auch in 11 weiteren Kategorien verliehen, unter anderem im Bereich Lichtführung oder Farbe. Die Stadt Bern erhält ein neues Kulturkino. Im Moment wird das Rex noch von einer großen Kinokette betrieben, bald aber zieht das Kino Kunstmuseum dort ein. Der Betreiberverein Cineville ist zum Umzug gezwungen, weil das Kunstmuseum den bisherigen Kinosaal selber benötigt. Das Cinema Rex wird nun für seine neue Bestimmung umgebaut. Stadt und Kanton Bern beteiligen sich an den Kosten, was allerdings von den privaten Kinobetreibern in Bern bereits kritisiert wird.
«1913 ist auch ein Proustjahr. Vor exakt 100 Jahren erschien in Paris bei Gallimard Cambrai und Un amour de Swann. Die ersten Teile von Marcel Prousts epochalem Romanwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Der Pariser Verlag feiert das mit dem Faksimile von Cambrai und 2 Neuerscheinungen. Der Künstler Pierre Aleschinski hat Un amour de Swann illustriert und es gibt bisher unbekannte Briefe Prousts an seine Nachbarin zu entdecken. Andreas Kloy.
Wer Proust liest, begibt sich in eine Welt. Nicht in ein realistisches Abbild der Welt, wie noch bei Émile Zola oder Honoré de Balzac. Es ist nicht die sinnstiftende Konkurrenzwelt zu der wirren, komplexen Realität, die Marcel Proust interessiert, sondern die Komplexität selber. Eine Forschungsreise in eine weit flirrendere, aber auch weit tiefer zusammenhängende Wirklichkeit.
Ça ne vous gêne pas que je remette droite les orchidées de votre corsage?
Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas.
Comme ça. Et si je le respirais?
In Un amour de Swann geht es um den sehr eleganten, sehr kultivierten jüdischen Großbürger Charles Swann, dessen Namen man bitte sehr englisch ausspricht, Swann, nicht deutsch mit W, was zu jüdisch klingen würde, um Charles Swann und seine Liebe zur Halbweltdame Odette de Crécy, der späteren Madame Swann. Es gibt kein zweites Buch, das so einlässlich, mit so viel Witz, so satirisch und so bestürzend die Wonnen und die Qualen einer eifersüchtigen Liebe erzählt.
Dire que j'ai gâché des années de ma vie. J'ai voulu mourir. Que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas.
Swanns Liebe steht am Anfang des Romanwerks. Eine Liebe, in der sich eine Generation später auch Marcels Lieben spiegeln werden, wie sich Marcel, der Erzähler, ja auch in Swann spiegelt, dem kultivierten Lebemann, mit dem Unterschied, dass Swann ein betrachtender Dilettant bleibt, während Marcel sich zum schöpfenden Künstler entwickelt. Zum 100-jährigen Erscheinungstag legt Gallimard nun eine illustrierte Neuausgabe von Un amour de Swann vor, wobei illustriert nicht ganz das richtige Wort ist. Der belgische Künstler Pierre Alechinski hat nämlich ornamentale Randzeichnungen dem Text hinzugefügt, fernöstlich inspirierte Kalligrafien in Siena-Rot und Ultramarinblau, die mehr evozieren als konkretisieren, einen Rockschwung oder den Pomp eines Spazierstocks mehr andeuten als darstellen und die in ihrer atmosphärischen Offenheit sehr schön zu Prousts Text passen. Eine Überraschung war die Neuentdeckung von Marcel Prousts Briefen an seine zeitweilige Nachbarin Madame Williams, eine distinguierte Zahnarztgattin und Harfenspielerin am Boulevard Haussmann. Das sind 26 Briefe von einer Etage zur anderen, von Nachbar zu Nachbarin und von einsamer Seele zu einsamer Seele, die nun in diesem Proust-Herbst zum ersten Mal erscheinen, mit einem Vorwort von Jean-Yves Dadier, dem profilierten Proust-Kenner. Er hat die Pléiade-Ausgabe der Recherche geleitet. Dazu gibt es vielsagende Abbildungen, Fotos, man sieht Prousts elegante, flinke Handschrift, man liest seine Komplimente, seine Klagen über den Lärm oben in der Zahnarztpraxis, die umgebaut wird, während Proust doch tagsüber schläft und nachts arbeitet. Man erlebt sozusagen hautnah Prousts Nöte und seinen Charme, seinen Stil und seinen Humor.
Sie wollten die Leute zum guten Geschmack erziehen. Ein Netzwerk von Gestaltern, Designer, Architekten und Industriellen. Der Schweizerische Werkbund. Vor 100 Jahren wurde er gegründet, auch mit dem Ziel, Kunst und Industrie näher zusammenzuführen. Pünktlich zum Jubiläum wurde die Werkbundgeschichte jetzt erstmals in einem Nationalfondsprojekt und von der Uni Bern umfassend aufgearbeitet. Seine Geschichte spiegelt die Schweizer Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Noemi Gradwohl.
Stühle, praktisch, formschön und stabil, helle Wohnräume, funktional eingerichtet. Was für uns heute normal scheint, Anfang des 20. Jahrhunderts, war man in der Schweiz noch weit davon entfernt.
Die Formen, die waren dann eher so diese althergebrachten Stilformen, die man kannte, Sockel, Kapitelle, alles so aus dem Fundus der Geschichte.
Sagt Thomas Gnägi, Kunsthistoriker und Kurator. Die Geschichte jedoch wollte man nun, 1913, hinter sich lassen. Neue Formen für eine moderne Gesellschaft waren gefragt. Deswegen haben sich einige Grafiker, Gestalter, aber auch Unternehmer zusammengeschlossen und den Schweizer Werkbund gegründet. Nach deutschem Vorbild. Der Deutsche Werkbund hatte 6 Jahre zuvor Gleiches zum Ziel, Kunst und Industrie zu verbinden. Der Schweizerische Werkbund war als Netzwerk gedacht, um die Bevölkerung zum guten Geschmack zu erziehen. Ein durchaus aufklärerischer Gestus, der den Zeitgeist traf und somit Erfolg hatte. Größen wie der Gestalter Max Bill oder Le Corbusier gehörten zum Kreis des Werkbundes. Der Verein wollte vor allem in der Vermittlung tätig sein. Vorzeigeprojekt der Zwischenkriegsjahre war der Bau der Werkbundsiedlung Neubühl in Zürich-Wollishofen. 1927 errichtet im Stil des neuen Bauens. Viel Licht, Luft und Lebensqualität. Sie entstand unter dem Patronat des Werkbundes. Das goldene Zeitalter brach jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg an. Das lag an der Situation, meint Thomas Gnägi, der für die Universität Bern in einem Nationalfondsprojekt die Geschichte des Schweizerischen Werkbundes aufgearbeitet hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, auch im Zuge des Wiederaufbaus, war ein großer Bedarf nach Gütern des täglichen Gebrauchs und der Schweizerische Werkbund brachte mit der Aktion Die gute Form genau das, nämlich er prämierte Produkte, die funktional waren, das heißt praktisch, vom Material beständig, die das Wohnen erleichtern sollten und aber eben auch ästhetisch befriedigend.
Die gute Form. Diese Auszeichnung wurde zum Gütesiegel des Schweizer Designs. An der Basler Mustermesse, der Werkschau neuer Produkte, verlieh der Schweizerische Werkbund die Auszeichnung fortan jährlich. Gegen Ende der 60er Jahre jedoch veränderte sich die Gesellschaft erneut. Plötzlich fühlten sich die Menschen verantwortlich für die Welt, in der sie lebten. Ökologie, Umweltbewusstsein, das waren die Themen der Stunde. Innerhalb des Werkbundes kam es zur Zerreißprobe.
Letztlich war man sich nicht einig darüber, auch innerhalb des Werkbundes nicht, ob es das wirklich war, dass man nur gutes Produktdesign machen sollte oder ob man nicht Design in einem umfassenderen Zusammenhang sehen sollte, wo dann die Umwelt und die Landschaft, wir würden heute sagen, im nachhaltigen Sinne auch integriert war.
Die kritischen Stimmen setzten sich durch. Der Werkbund wurde neu ausgerichtet als Bewegung, die sich in die gesellschaftspolitischen Diskussionen einmischte. Doch damit war der Schweizerische Werkbund eine Stimme unter vielen geworden. Er verlor an Einfluss. Heute gibt es ihn zwar immer noch, gegen außen ist er kaum mehr sichtbar. Der Schweizerische Werkbund ist 100 Jahre nach seiner Gründung vor allem ein internes Netzwerk für seine Mitglieder geworden. Knapp 900 aus verschiedenen Sparten sind es momentan.
Die Geschichte des Schweizerischen Werkbundes erscheint heute als Buch Gestaltung, Werk, Gesellschaft. 100 Jahre Schweizer Werkbund, SWB heißt es, der Verlag Scheidecker und Spiess. Ebenfalls heute, Freitag um 14 Uhr, laden die Herausgeber anlässlich einer Buchpräsentation hin zu einem Kolloquium ins Museum für Gestaltung in Zürich. Kunstwissenschaftler und Designforscherinnen beleuchten die Geschichte des Werkbundes. Dreißig zu werden heißt heute vor allem zu erkennen, dass Verheißungen sich nicht erfüllt haben. Die heute 30-Jährigen genießen die wachsende Freiheit und die bindungslose Flexibilität und leiden zugleich an sinkenden Einkommen, porösen Beziehungen und fehlenden Perspektiven. So beginnt ein Artikel heute im Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung, Remo Vitelli.
Die Zukunft ist immer noch offen und trotzdem kann man den Gedanken nicht abschütteln, dass die Optionen, Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten mit jedem Tag ein bisschen geringer werden. Das schmerzt, schreibt der Autor dieses Essays, Thomas Kurianovic, der soeben selber 30 geworden ist. Diese Erfahrungen haben Leute, die von der Jugend übergehen ins mittlere Alter, ja wohl schon immer gemacht, aber heute sei es eben anders. Der Puls der Zeit ist schneller geworden, die Verhältnisse flexibler, schreibt er. Die Finanzkrise ist kein Unfall mehr, sondern Zustand, der Job keine Identität mehr, sondern ein Stigma auf Zeit, die Liebe keine ganze Welt mehr, sondern Lebensabschnittsfragment. Meine Generation genießt die wachsende Freiheit, die mit der Flexibilität einhergeht, doch zugleich leidet sie an den bindungslosen Verhältnissen, finanziell, sozial, psychisch. Vom neuen, etwas traurigen Leben der 30-Jährigen liest man heute in der NZZ.
Und von den 30-Jährigen zu einem 200-Jährigen, das hier wurde 1813 erfunden.
Über das Metronom finden wir heute einen interessanten Artikel in der Basler Zeitung. Der Wiener Uhrmacher Johann Nepomuk Mälzel hat es erdacht. Und der war nicht nur Erfinder, sondern auch ein Marketing-Talent offensichtlich. Er verschickte Probeexemplare seines Metronoms an rund 200 Komponisten seiner Zeit, darunter auch Beethoven. Und der war begeistert. Er hatte sich immer schon eine Möglichkeit gewünscht, das Tempo genau vorzugeben. So ungenaue Begriffe wie Allegro oder Adagio gingen ihm nämlich gegen den Strich. Beethoven setzte sich danach hin und versah seine bisherigen Werke neu mit Metronomzahlen. Die sind übrigens meist rascher als gedacht. Einige der Tempi-Angaben Beethovens sind beinahe unspielbar schnell. Solches und mehr liest man heute in dieser kleinen Kulturgeschichte des Metronoms in der Basler Zeitung. Allerdings noch, so sehr Beethoven das Metronom schätzte, er warnte auch vor einem allzu sklavischen Befolgen dessen, was das Metronom vorgibt. Denn die Empfindung hat auch ihren Takt. Sehr schön gesagt, Herr Beethoven.
wenn man zum Arzt muss, sitzt man meistens erst einmal im Wartezimmer und hätte da im Prinzip Zeit zum Lesen. Zum Beispiel das kleine neue Büchlein der Zürcher Gynäkologin Britta von Kastelberg über die Beziehung zwischen Patient und Arzt. Ein Sachbuchtipp von Odette Frey.
Diagnose einer Beziehung. So lautet der Titel des Büchleins, das kaum größer und dicker ist als der Rezeptblock eines Arztes. In 25 kurzen Kapiteln seziert Britta von Kastelberg die Arzt-Patient-Beziehung. Von der Schwierigkeit, sich gegenseitig zu verstehen, bis zum symbolischen Gehalt der Spitalvisite, wenn der Chefarzt mit seiner Entourage am Bett des Patienten steht. Sie macht dies sachlich nüchtern, doch durchaus mit einem persönlichen Touch, da sie aus ihrem eigenen Fundus schöpft als langjährige Ärztin am Zürcher Trämli-Spital. Einiges ist einem aus Patientenperspektive wohl bekannt. Wie man etwa während einer Untersuchung versucht, das Mienenspiel des Arztes zu deuten und aus seinem herauszuhören, ob alles in Ordnung ist oder eben nicht. Andere Kapitel, die bringen einem die Arztperspektive näher, etwa wie oft die Ärzte damit zu kämpfen haben, dass ihre Patienten die verschriebenen Medikamente gar nicht oder falsch einnehmen. Und die Ärzte dann im Dunkeln tappen bei der Frage, warum es dem Patienten einfach nicht besser gehen will. So präzise wie ihre Beobachtungen sind auch die Analysen der Autorin. Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist mit zahlreichen Hürden versehen und kann auf mannigfaltige Art und Weise schieflaufen. Was unter anderem daran liege, so Britta von Kastelberg, dass in der Ausbildung der Mediziner zu wenig Gewicht auf die Sichtweise der Patienten gelegt werde. Der erste Patientenkontakt ist der Kontakt mit der Leiche, schreibt sie. So werde der Patient schon früh zum Objekt. Kritisches klingt auch an anderer Stelle an. Etwa wenn es um das Abrechnungssystem geht, das fast schon jede einzelne Handbewegung des Arztes akribisch auflistet. Das fördere bei den Medizinern eine Sicht auf den Patienten als Summe seiner Defekte, statt den ganzheitlichen Blick auf einen kranken Menschen. Auch das Fallpauschalensystem, nach dem im Spital seit 2 Jahren abgerechnet wird, kommt nicht gut weg. Spitalpatienten am Lebensende würden kurz vor dem Sterben in ein Pflegeheim verlegt, da sie sonst zum Verlustgeschäft für das Krankenhaus würden, kritisiert die Zürcher Ärztin. Nach knapp 70 Seiten ist man um einiges schlauer. Die Arzt-Patient-Beziehung ist eine zutiefst asymmetrische, oder wie es die Autorin auf den Punkt bringt, es zieht sich nur einer von beiden aus. Damit diese Beziehung trotzdem gelingen kann, braucht es von beiden Seiten mehr Bewusstsein für die Klippen, die Arzt und Patient gemeinsam umschiffen müssen. Eigentlich gehört das Büchlein in jedem Wartezimmer aufgelegt und auch angehenden Ärzten als Lektüre verordnet.
100 Sekunden Wissen.
Auf den ersten Blick hat sein Forschungsgebiet nur wenig mit Wirtschaftswissenschaften zu tun. Die Armut auf der Welt und die Freiheit der Menschen, das sind die Themen, die einen der ganz großen Ökonomen umtreiben, den Nobelpreisträger Aimata Sen. Übermorgen wird er 80. Thomas Weibel gratuliert ihm schon heute.
Die Harvard University ist sozusagen der Olymp der Wissenschaft. Hier lehrt der Ökonom, Philosoph und Wirtschaftsnobelpreisträger Aimata Sen. Sein Forschungsgebiet ist Armut. Und das kam so. Aimata Sen stammt aus dem indischen Bundesstaat Westbengalen. 1933 in einem wohlhabenden Elternhaus geboren, erlebte der 8-jährige Sen einen Schock. Auf offener Straße wurde der muslimische Tagelöhner Kader Mia von einem extremistischen Hindu niedergestochen. Schwer verletzt schleppte sich Mia zum Haus der Familie Sen. Auf dem Weg ins Spital flüsterte der Sterbende, seine Frau habe ihn genau davor gewarnt, als Ausländer in einem Land sozialer Unrast Arbeit zu suchen. Doch weil seine Familie nichts zu essen habe, sei ihm nichts anderes übrig geblieben. «Der Tod dieses Mannes hat mich geprägt», schreibt Sen in einem biografischen Essay. «Er hat mir klargemacht, dass ökonomische Unfreiheit einen Menschen zum hilflosen Opfer macht.» Und so begann Aimata Sen, die Zusammenhänge zwischen ökonomischer Freiheit und sozialen Chancen zu untersuchen. Ihm fiel auf, dass die Wissenschaft das Phänomen der Armut ausgesprochen eindimensional betrachtete. Nicht einfach die Verteilung von Gütern bestimme, ob jemand arm sei, stellte Sen fest. Entscheidend sei vielmehr, wie viele Chancen auf Verwirklichung seiner Ziele ein Mensch habe. Diese Capabilities seien es, die seinen Grad an ökonomischer Freiheit bestimmten. Trotz all des Elends, das Amartya Sen erforscht, hatte sich seinen Schalk bewahrt. Ich habe an vielen großen Universitäten gelehrt, steht in seinem Lebenslauf zu lesen. Einen anständigen, nicht-akademischen Job hatte ich nie.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.